Guten Abend. Es ist Dienstag, der 28. Juli 2020 und damit Zeit für das Penta-Radio. Wie die letzten Monate schon lange nicht, haben wir uns mal wieder ins Studio getraut und da sind
der Honky an den Reglern
und der Mold ist auch noch da. Hallo.
Und dann habe ich gehört, wir haben noch einen Remote-Gast.
Ja, genau. Ich bin weiterhin in meiner selbstgewählten Einsamkeit. Mein Name ist Xyrel. Guten Tag.
Den wir gleich noch ein bisschen lauter ziehen werden. Aber man hat ihn auf jeden Fall etwas gehört. Wir schauen mal, was wir da machen können.
Genau. Und hier ist auch noch Simon.
Hallo, Simon.
Genau. Und wie üblich starten wir mit den News.
Ich weiß nicht, sonst machen wir noch mal eine kleine Musik, damit man Xyrel ordentlich hört.
Na gut, dann machen wir erst noch eine Musik und machen Xyrel auf die richtige Lautstärke.
Okay, dann bis gleich. Wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück. Wir sind live auf Sendung beim Coloradio auf 98,4 und 99,3 MHz. Der Einfachheit halber ersparen wir uns heute die Telefonnummer, denn wir haben hier mit genug Reglern gerade zu kämpfen. Stefan, sag doch mal was.
Ich rede jetzt hier ein bisschen, jawohl, damit die Radiohörer mich vielleicht hören können. Sehr gut. Ah, ja, ja.
Also,
ist kein professionelles Radio ohne Verbindungsschwierigkeiten.
So sieht's aus. Wir wollten mit den News anfangen, wenn du nichts dagegen hast. Ich glaube, die erste News kommt von dir. iOS 14.
Ja, in der Tat. Und ich staune gerade schon wieder, das ist das Problem, wenn man über den ganzen Monat lang Dinge sammelt, dass man sich schon gar nicht mehr an die ersten Sachen erinnern kann, die man reingepastet hat. Aber es geht darum, dass es wohl in iOS 14, also in der neuesten Version von Apples iPhone- und iPad-Betriebssystem, eine Benachrichtigung gibt, wann immer eine Applikation die Zwischenablage ausliest. Und dann stellt sich halt jetzt plötzlich raus, dass alle möglichen Apps, ich weiß jetzt gar nicht, kann von euch immer mal nachgucken, welche Apps das, ne? In dem Fall war. TikTok war es. Dass die quasi beim Tippen zum Beispiel, wenn man gerade irgendwie eine Nachricht schreibt, alle 2 Sekunden das Clipboard auslesen, was natürlich nicht so gedacht ist. Das Clipboard ist dafür da, ausgelesen zu werden, wenn jemand gerade auf Einfügen drückt oder auf STRG V beim PC, beim iPad halt auf die entsprechenden Knopf.
Und das Geschäftsmodell dahinter ist welches? Also warum machen die das?
Ja, ich würde sagen, genauso wie bei allen anderen Dingen, Eigentum beruhigt. Also erstmal alle Daten haben und erstmal in seinen riesigen Topf irgendwie reinschmeißen und dann mal umrühren und gucken, was man machen kann am Ende. Das ist ja der generelle Ansatz der ganzen Big Data Industrie zurzeit.
Ja, das ist auch das Problem bei Software, die nichts kostet, ne? Wenn sie nichts kostet, bist du das Produkt.
Naja, es ist ja nicht mal nur das, wenn es nichts kostet. Ne? Zum Beispiel bei solchen Smart-TV-Fernsehern hast du es ja auch, dass alle möglichen Daten abgesaugt werden, dass bei Samsung in den Nutzungsbedingungen drin steht, ja, es kann durchaus sein, dass wir...
Genau, Mol hatte sich gemeldet.
Genau, soweit ich weiß, ist TikTok auch von der Firma ByteDance, was eine chinesische Firma ist und was dann wieder so das Problem daran ist, dass wir dort keine, ich sag's jetzt mal demokratisch legitimierte Regierung dahinter haben und man halt nicht genau weiß, in welchen Töpfen diese Daten dann verschwinden. Und ich denke auch gelesen zu haben, dass das Ganze auch bei Android nicht ganz so tief war, aber ich glaube, es ging auch um Android. Also bei Android ähnlich, da wurde auch relativ viel Daten, die die App nicht wirklich brauchte, mitgenommen. Also das ist nicht bloß ein iOS-Problem.
Okay. Ja, also passt auf euch auf, benutzt nur Software, die ihr versteht und im besten Fall deren Quellcode ihr lesen könnt. Wäre an der Stelle mein Hinweis. Bei TikTok ist das natürlich nicht der Fall, oder?
Genau, und tanzen, das kann man auch ohne Telefon und Spaß dabei haben.
Aber dann hat man doch nicht so viele tolle Follower.
Genau, so. Und dann kommen wir natürlich dann auch gleich zur nächsten App, weil wir bleiben bei diesen, ich sag mal, Apps, die in irgendeiner Form was mit Video zu tun haben, und zwar YouTube-KI zensiert Schach. Was wissen wir darüber?
Ja, das war auch von mir. Ich bin übrigens wieder da. Ich hoffe, ihr könnt mich wieder hören.
Ja, wir hören dich wunderbar. Sprich.
Na, sehr gut. Ich wurde ja gerade irgendwie leider in der Mitte abgerissen, offenbar. Warum auch immer. Ja, die YouTube-KI, das ist ja schon ein Fehlbegriff. Ne? Also künstliche Intelligenz bezeichnen das zwar alle. Ich verwende viele bei dem Begriff künstliche Willkür dafür. Und das ist hier ein schönes Beispiel dafür. Da gibt es offenbar einen Kanal, wo jemand Berichte über Schachspiele hochlädt. Und da wurde eine Folge automatisch wegzensiert wegen solcher gefährlichen rassistischen Aussagen wie White absolutely demolishes black. Black is getting destroyed and it's clear that white is winning this battle. I would not want to be black here. Was sich natürlich in dem Kontext natürlich auf die schwarze und weiße Seite beim Schachspiel bezieht und absolut nichts mit Rassismus zu tun hat, aber das zeigt halt, dass eine an Anführungszeichen künstliche Intelligenz diese ganzen Nuancen unserer Kultur nicht richtig verstehen kann und der dann Entscheidungen über Meinungsfreiheit oder Zensur zu überlassen, ist halt absolut Hanebüchen. Und das haben leider bis ins EU-Parlament noch viele Leute nicht verstanden.
Also wir halten fest, die KI kann nicht Schach spielen.
Das ist eine andere KI, die ist eine Tür weiter.
Sehr schön. Wenn das mit der News das war, ich habe eine nette Preisliste gefunden aus dem Dark Web. Was ist das Dark Web für jemand, der gar nicht weiß, was das ist?
Na, ich könnte jetzt so einen Nerd-Namen sagen und Tor oder Freenet oder sowas, aber damit wird sicher der Hörer niemand groß was anfangen können oder zumindest die ungeschulten Hörer.
Ich glaube, die.
Ist Freenet nicht so ein E-Mail-Anbieter?
Also, war nicht die allgemeine Definition von Dark Web, was halt nicht Google indiziert ist?
So. Das kann man so auch sehen, dann bin ich Betreiber eines Darknets. Gut, okay, aber ich habe auch ein paar Onion-Routings auf meiner Webseite. Ich weiß nicht, ob da jeweils mal jemand drauf geguckt hat. Also Darknet an sich ist halt nicht über das normale Internet verfügbar. Man braucht einen Spezialbrowser, ein spezielles Protokoll für, eine spezielle Software für, um daran teilzunehmen. Und dort gibt es eigene Adressen, eigene Adressräume, die unter Umständen auch überlappen können im Internet. Also die Adresse im Internet kann es geben und die kommt aber wo ganz anders raus und so weiter und so fort. Relativ komplexes
Thema. Also man lädt sich quasi auf Tor Browser Project eine Datei runter, mit der man dann einen Firefox bekommt, also einen ganz normalen Internetbrowser, mit dem man das reguläre Internet benutzen kann, also ganz normal halt im Internet sich bewegen kann, zum Beispiel dann halt auch in Gegenden, wo das Internet zensiert ist, also zum Beispiel in der Türkei oder in China. Und man kann aber auch bestimmte Seiten besuchen, die es nur im Dark Web gibt, also nur in diesem freien Internet. Und ein paar davon bieten illegale Dienste an. Und diese illegalen Dienste, ob die nun wirklich echt sind oder nicht, lässt sich da schwer feststellen, ohne dass man da selber die Grenzen des Legalen verlässt. Auf jeden Fall hat jemand mal versucht, eine Durchschnittspreise für bestimmte Dienste dort zu bekommen. Also zum Beispiel eine Mastercard mit PIN, also eine Kreditkarte, wenn man die kaufen möchte, kostet unschlagbare $15. Das heißt, wenn man da irgendwie Kreditkartenbetrug machen möchte, kostet das so $15. So ein Facebook-Account, wenn man den gehackt haben will, also angenommen, man hat eine Person, dann ist das so mit $75 dabei. Und ich fand das einfach mal eine schöne, so dass man weiß, wie die Geschäftsmodelle im Internet sind. Dafür muss man die Preise kennen. Also Gmail ist mit $155 dabei, so ein US-Driving-License in einer hohen Qualität mit $550. So, das sind die Preise für gefälschte Dinge im Internet.
Aber wenn man sich mit durchschnittlicher Qualität zufrieden gibt, lang auch schon $70.
Ja, es kommt halt drauf an, was man damit vorhat. Nee, also Scherz beiseite, macht das nicht. Geht euch, holt euch da nicht die Gefahr rein, euch straffällig zu werden. Ich wollte es euch bloß zeigen, wenn man die Zahlen mal braucht, um zu wissen, wie gefährlich eine Aktion ist oder wie oft etwas gemacht wird, dann sind diese Zahlen durchaus eine spannende Quelle.
Und die ist in den Shownotes verlinkt. Na, auch teilweise schon deutlich erschreckend, weil wenn ich sehe, dass ich für 15 Euro eine Mastercard kriege oder einen Facebook-Account gehackt, also ich kann mich selber erinnern, wenn ich Nachbarn habe oder Freunde, die irgendwie gerade Stress mit ihrer Freundin haben, dann, ach komm, du bist doch ein Hacker, kannst du mir das mal schnell aufhacken? Also wenn ich dann sehe, dass ich mir für 75 Euro das machen kann, dann kann sich jeder für 75 Euro von seiner Freundin den Account aufhacken. Das macht mir schon Sorgen. Also da bin ich sicher hoffentlich nicht der Einzige.
Aber du kannst auch deine TikTok-Follower mal 1000 multiplizieren für $15.
Du willst mich nicht tanzen sehen.
Oh Gott, das wollte bestimmt niemand. Willkommen im Podcast, Leute. Also herzlich willkommen und willkommen im Radio. Da ersparen wir euch diesen Anblick. Gut, nächste News.
Genau, die kommt von mir. Und zwar hat Apple jetzt bekannt gegeben, dass sie sich von Intel verabschiedet. Ja, warum schreibe ich das hier rein? Das Ganze hat natürlich auch wieder so ein paar Implementierungen, dass wir bei Intel immer noch die Freiheit hatten, auch außer dem macOS da andere Betriebssysteme drauf zu installieren. Es war halt möglich, über Bootcamp da Windows als auch Linux drauf zu installieren. Wenn Apple jetzt zu ARM geht, wird die Plattform, weil Apple im Prinzip seinen eigenen Hersteller hat, komplett zu sein und man kann da bloß noch Mac drauf installieren, macOS. Das Problem ist nun, dass Apple dafür bekannt ist, dass sie eine sehr restriktive Update-Policy haben. Die tun nach einer relativ kurzen Zeit ihre Betriebssysteme obsolet machen. Das heißt, ich kann dann wirklich auch alte Geräte, gerade jetzt tue ich halt gerne alte iMacs nehmen, wo es keine Updates mehr gibt und installiere dann Linux drauf. Das geht dann halt nicht mehr. Man wird halt eher gezwungen, Dinge wegzuwerfen und das finde ich schon bedenklich. Die können gerne zu ARM gehen, sicher hat die Plattform Vorteile, aber dann bitte macht den Bootloader auf, dass wir auch andere Software installieren können.
Naja gut, dass das Hardware aus dem Support rausfällt, das passiert bei denen nach wie lange, nach 5 bis 7 Jahren oder sowas. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie wie gutheißen oder sowas, dass das eine akzeptable Zeit ist, aber wenn Leute mir sagen, das fällt schnell aus dem Support raus, dann denke ich eher so an Smartphones, wo es nach einem Jahr schon keine Updates mehr gibt. Deswegen wollte ich das nur in den Kontext setzen.
Naja, aber dadurch, dass man heutzutage einen Rechner doch eher 10 Jahre nutzt und den auch 10 Jahre vernünftig nutzen kann, indem man dann zum Beispiel nochmal eine Festplatte gegen eine SSD austauscht oder ein bisschen RAM, der auf einmal relativ preisgünstig geworden ist, dazu stecken kann, kann man doch Hardware relativ gut nutzen. Und jetzt muss man sich wirklich vorstellen, so ein 27 Zoller iMac wegzuwerfen, das tut mir im Herz weh. Und deswegen nutze ich diese Geräte dann doch gerne für andere Dinge noch.
Aber da habe ich eine gute Nachricht für dich. In neuen Macs kannst du sicherlich keinen RAM mehr tauschen oder sowas. Das wird doch alles aufgelötet oder nicht?
Tja, das ist fraglich. Also bei den MacBooks ist es jetzt schon so. Da gab es, glaube ich, Versionen mit 4 RAM-Chips und auch welche mit 16 RAM-Chips. Ist dann immer ein Problem, wenn die ein Flexing-Problem haben, also wenn der Chip sich langsam ablötet durch Wärme, weil die Apple-Leute haben ja auch diese Policy, alles ganz dünn zu machen und damit haben sie ein recht schlechtes Wärmemanagement und dadurch tut auch gerne mal so ein Chip sich ablöten und dann bei 16 Chips, die wieder zu reflohen, also die in seinem Pizzaofen wieder so zu bringen, dass die wieder funktionieren, ist nicht so einfach. Aber gut, das.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, das hatte ich auch mal gesehen, diese Geschichten, wo Leute dann ihr Motherboard aus dem MacBook ausbauen und das dann im Backofen bei so und so viel Grad behandeln, damit das die Lötstellen sich nochmal wieder alle korrigieren.
Also aus Erfahrung kann ich sagen, man kann fast alles löten oder man findet jemanden, der das gelötet bekommt. Also auch Apple hat da kein Hexenwerk. Ich sehe da auch ein bisschen optimistischer in die Zukunft. Ich meine, deine alten Macs, die du jetzt hast, kannst du ja wahrscheinlich weiterhin benutzen. Und sobald die mit ARM anfangen, wird sich irgendjemand Findiges schon hinsetzen und da einen Kernel drauf portieren, sodass man da auch wieder Linux drauf benutzen kann.
Also vorläufig haben sie, glaube ich, auch in Aussicht gestellt, dass da auf alle Fälle...
Nein, nur in einer virtuellen Maschine. Direkt, also drunter läuft macOS.
Okay.
Das ist ja auch der Punkt, die haben ja schon seit langem diesen, ich glaube, T2-Chip oder wie das bei denen heißt, also diese Secure Enclave, die auch im iPhone die Fingerabdrücke und Kreditkarten und sowas alles speichert. Und das ist die Vermutung, dass das jetzt halt der Punkt wird, wo das halt durch Secure Boot alles zugenagelt wird. Dass halt wirklich nur noch das macOS drauf laufen kann und alles andere, das ist auch wirklich so die offizielle Aussage von Apple gewesen, so nach dem Motto, ja, Bootcamp früher, um Windows laufen zu lassen, ja, weil es ja noch erforderlich war, aber jetzt ist ja die Virtualisierung so weit fortgeschritten mit auch 3D durchreichen und was nicht alles, dass man das jetzt alles nicht mehr braucht.
Wer da mehr Informationen dazu haben will, die Freakshow Podcast Folge 250 geht der Sache wahrscheinlich tiefer auf den Grund, als wir das jetzt hier in unseren News machen wollen und sollten.
Ja, das sind so ein Haufen Apple-Nerds, aber auch aus dem CCC-Spektrum, die da das deutlich tiefgehender beleuchten, etwa auch so 2 Stunden lang oder so, wer daran Interesse hat.
Kommen wir zur letzten News aus Zukunftsrussland, / gerade noch Frankreich.
Naja, eigentlich kommt die Nachricht auch von mir. Ich finde bloß von jemand, der mir das letzte Mal schöne Teilchenbeschleuniger gezeigt hat, den freut das vielleicht. Ich persönlich bekomme, seitdem ich lebe, irgendwie gesagt, bald haben wir kostenlose Energie und Strom kostet nichts mehr. In 30 Jahren.
Oder ja, aber 50 Jahren. Aber das ist schon seit mindestens 1965 so. Ah. Bist du schon so alt?
Oh Gott, nein, okay. um die Hörer, die sich jetzt wundern, von was wir reden. Endlich wird der ITER zusammengebaut. Das ist ein Kernfusionsreaktor. Der erste, der, glaube ich, energiepositiv sein wird, soweit ich das weiß.
Aber nur kurzzeitig, nicht in Dauerleistung.
Also kurz bevor er explodiert?
Ich glaube, geplant sind 100 Megawatt, das ist schon nie wenig.
Ja. Das ist schon richtig. Aber das Problem von diesem Tomahawk-Design, dem ja der ITER folgt, ist, dass du dort ja sozusagen in deinem, also das Vakuum befindet sich dort in so einem Art Donut sozusagen. Und um das dort zu halten, muss man dort einen Strom einspeisen und den muss man hochfahren. Also man muss eine Stromrampe fahren und die kannst du natürlich nicht ewig fahren. Deswegen gibt es da so eine Art periodischen Betrieb.
Okay, also egal, ich will Zukunft und deswegen freue ich mich immer über Kernfusion.
Genau, dann dürfen wir gespannt sein. Ich glaube, ich warte noch auf den Stellarator.
Aber der steht doch schon der Wendelstein 7 steht doch schon in Greifswald, oder?
Ja, aber der kann nur Heliumplasma machen, das brennt so schlecht.
Der ist sozusagen noch nicht energiepositiv, der kostet noch Energie.
Naja, der fusioniert auch nichts. Es gibt da nur heißes Plasma, was sich im Kreis bewegt.
Dann verlassen wir den Bereich der News, hören eine kleine Musik und gehen dann in unser Thema Kein Backup, kein Mitleid. Bis gleich. We'll be right back. hier ist das Penta-Radio, die monatliche Sendung des Chaos Computer Club Dresdens auf Coloradio, 98,4, 99,3 Megahertz. Wer jetzt kurz geschlafen hat, den bitten wir um Entschuldigung. Die Musik war auf jeden Fall sehr aufweckend.
Live-Musik diesmal, das ist wieder ganz angenehm.
Wir haben uns heute ein Thema bereitgelegt, das jeder mindestens einmal schmerzlich gelernt hat. Und zwar, Backups sind wichtig. Ein Backup, was ist das deutsche Wort dafür?
Eine Datensicherung.
Datensicherung. Und was macht man bei einer Datensicherung? Na, man kopiert die Daten halt irgendwo hin, damit man sie irgendwann wieder hat, falls doch mal was schiefgegangen ist. So grob zusammengefasst. Also es ist schon eine ganz schön wichtige Sache. Das heißt, wenn man seine Urlaubsfotos zum Beispiel auf dem Telefon hat oder sein Betriebssystem updatet oder irgendwie das Haus abbrennt, dann möchte man gern irgendwo eine Sicherheitskopie davon haben.
Vom Haus.
Vom Haus am allerbesten. Ja, ich meine, die 3D-Drucktechnologie ist noch nicht so weit, aber vielleicht könnte man demnächst ja dann auch den Bauplan quasi wieder benutzen.
Um gleich dann mit Innenausstattung.
Das, ja gut, dann wird es aber spannend.
Ja, ich meine, das Thema Backup ist ja nicht nur eine Sache, was elektronische Daten angeht. Ne? Das trifft ja genauso auch auf physische existierende Daten zu. Also zum Beispiel, wie wenn ich jetzt meine Versicherungspolice als Papier im Haus liegen habe und dann brennt das Haus ab, dann kann es natürlich dann auch sein, wenn die Police weg ist, wäre das hypothetische Szenario, dass die Versicherung sagt, wie, aber wer sind Sie denn? Wir erinnern uns ja gar nicht daran, dass Sie hier eine Versicherung haben. Ne? Und beweisen Sie das doch mal. Ja, die Police ist leider gerade mit abgebrannt. Dann
wie,
ist es halt immer
hast,
noch gut, wenn man in irgendeiner Form eine Kopie woanders rumliegen hat, ne?
Du machst nicht von all deinen Dokumenten Mikrofilmaufnahmen und verstaust sie in einem Bergwerk?
Ich mache gleich von dir eine Mikrofilmaufnahme.
Also meine Daten liegen alle irgendwo in einem Gletscher, neben den DNA-Proben der gesamten Tier- und Flora und Fauna. So.
Also bist du Norweger?
Spitzberger.
Also was kann alles ein Grund sein, warum Daten verloren gehen? Also wir hatten jetzt gerade schon einen Brand, wodurch kann der initiiert sein. Klar, Blitzschläge, es kann aber auch irgendwie eine ganz normale Stromspitze sein. Der Strom kann mal weg sein. Das heißt, wenn schlagartig bei einem Computer der Strom wegfällt und das Dateisystem irgendwie nicht in der Lage ist, damit umzugehen, kann auch dadurch Daten beschädigt werden. Daten können gestohlen werden. Ne? So einen schönen Apple-Laptop, der ist dann auch mal weg und damit alle Urlaubsfotos, wenn es schlecht läuft. Oder das schicke iPhone oder das schicke Android oder das Sailfish OS.
Oder der tolle Ransom-Trojaner, der deine Daten verschlüsselt hat.
Genau, das kann passieren. Also man kann quasi sich irgendein Virus eintreten, der das macht. Man kann sich auch aus Versehen menschlich falsch verhalten. Also mal so eine schöne Kaffeetasse über das Notebook oder so eine Mate in den Tower oder so.
RM-RF/?
Man kann falsche Befehle eingeben, was alles löscht.
Weil das war das Deltri-Y.
Genau. Das gibt es für verschiedene Betriebssysteme, für verschiedene Probleme.
Und ich hatte speziell schon den Bereich mit dem Pudding-Becher, den ich da hingeschrieben habe. Ich habe es geschafft, in meinen offenen Tower, der immer unterm Tisch lag, einen Pudding vom Tisch so reinzuschubsen.
Stefan sagte eben gerade, dass es halt schon wichtig ist, für bestimmte Verträge so eine Kopie zu haben, dass man auch nachweisen kann, dass diese Verträge bestehen. Halt zum Beispiel für die Versicherung, die das abgebrannte Haus bezahlen soll. Da sollte die Police nicht direkt im Haus gelegen haben. Es gibt aber auch quasi Gesetze, die besagen, dass man bestimmte Dokumente vorhalten und vorliegen haben lassen soll. Also zum Beispiel, wenn man seine Steuererklärung macht und da haushaltsnahe Leistungen abrechnet, also sowas wie eine Handwerkerrechnung für einen neuen Fußboden oder für Malerarbeiten oder sowas, dann kann man das unter Steuer absetzen. Ist dann aber, wenn man das macht, dazu verpflichtet, das Ganze 2 Jahre lang zugreifbar auch als Privatperson dem Finanzamt zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wenn dann das Haus abgebrannt ist und das schick renovierte Badezimmer irgendwie bei der Steuer abzusetzen ist und die Dokumente nicht mehr da sind, dann gibt es richtig Ärger vom Fiskus, weil man dann...
Na, das war eher die Sache bei dem konkreten Fall, dass man das aufbewahren muss, falls irgendeine Zollprüfung oder sowas ankommt wegen Schwarzarbeit und wir quasi sagen, ach, Sie haben sich hier das Bad fließen lassen, war das denn jetzt irgendwie ein Schwarzarbeiter? Und dann musst du natürlich im Zweifel zwar eine Rechnung vorlegen können von einem ordentlich angemeldeten Handwerksbetrieb mit Steuernummer und hast du nicht gesehen. Das ist eher dafür, wenn es jetzt von der Steuer absetzen geht, dann ist es halt blöd für dich, wenn der Beleg weg ist, weil dann kannst du es nicht absetzen. Aber das ist ja nicht vorgeschrieben, dass du Dinge absetzen musst, die du absetzen kannst.
Ja, aber du musst ja jetzt teilweise die Belege nicht mehr mit einreichen, aber aufbewahren.
Genau, du scannst die ein. Es ist jetzt im professionellen Bereich so, dass man dafür dann ein Dokumentenmanagementsystem nimmt. Da gibt es halt so diverse ganz schlimme Abkürzungen, GOBD ausgesprochen. Oh Gott, könnt ihr euch das selber mal ausprobieren?
Warte. Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie Datenzugriff.
Also, und da gibt es eine ganze Menge solche Verordnungen, die dich als Firma und als auch als kleinen Unternehmer und als Selbstständiger dazu zwingen, deine Unterlagen doch relativ lange vorzuhalten. Und es ist jetzt wirklich so, du nimmst deine Rechnung, die du bekommst, wenn du die von einem kleineren Unternehmen bekommst, bekommst sie meistens per Post, die ist dann in deinem Paket mit drin und bekommst sie dann halt, scannst sie ein und tust die auf deinem Rechner drauflegen und reißt die danach und zerstörst das Original, weil das ab sofort musst du halt revisionssicher das ablegen können. Und dort ist halt dann der Punkt, dass man genau dafür eine Datensicherung braucht. Einen anderen wichtigen Punkt befinde ich gerade so für die Leute von uns im Bereich, die in der IT arbeiten, die doch relativ viel, ich sage jetzt mal so, Daten haben, die man, ich sage jetzt mal, Quellcode und diverse Mediendateien, an denen man arbeitet, von denen man auch abhängig ist, weil man damit weiterarbeiten muss. Da ist dann auch mal das Problem, wenn man so als Admin arbeitet oder sowas und dann steht die Polizei vor der Tür und sagt, in einem deiner Netze wurde hier irgendwas Illegales gemacht, wir nehmen mal deinen Rechner mit. So, dann wirst du natürlich auch ein Backup haben, weil du definitiv den Rechner wiederkriegst, aber nach 5 Jahren und dann kannst du nicht mehr weiterarbeiten, weil dir deine in 5 Jahren bist du verhungert oder was weiß ich was.
Also in solchen Hausdurchsuchungskontexten ist die Polizei verpflichtet, dir die Arbeitsfähigkeiten binnen weniger Tage wieder zur Verfügung zu stellen, also eine Kopie deiner Daten zumindest zur Verfügung zu stellen. Aber ja, du hast schon recht, so ein paar Sachen will man vielleicht auch vorhalten und dann, um halt direkt das Zeug wieder da zu haben.
Und ich meine, selbst wenn die Polizei das nach einer Hausdurchsuchung wieder zur Verfügung stellt, der Dieb wird es nach einer Anführungszeichen Hausdurchsuchung nicht wieder zurückgeben, ne?
Genau.
Oder eine Kopie per E-Mail verschicken.
Na, und ich hatte jetzt auch noch genau vor ungefähr einer Woche das Problem, dass ich ein ganz spezielles Problem mit Backup, wo ein Backup vonnöten gewesen wäre, hatte. Und zwar, das ist mir selber noch nie aufgekommen in meiner IT-Karriere. Ich hatte einen Hardware-Fraud. Also es ging einfach darum, dass jemand eine Festplatte gekauft hat, wo was anderes drauf steht, was drin ist. Also die haben einfach eine gebrauchte Festplatte da eingebaut und die geht natürlich eher kaputt. Und jetzt hatte der Kunde sich natürlich eingebildet, haha, ich habe eine schöne neue externe Festplatte, kopiere ich alle meine Daten drauf, hat den Fehler gemacht, danach die Originaldaten gelöscht und jetzt ging natürlich diese Festplatte, die schon 10 Jahre alt ist, dann kaputt, weil die hat eine sogenannte MTBF. Wie war das? Meantime Before Failure oder sowas. Und die läuft dann, was weiß ich, so und so viele Stunden und irgendwann in diesem Prozentbereich geht die kaputt und bei 10 Jahren kann man dann davon ausgehen, dass sie relativ fix kaputt geht. Also auch davor ist man nie gefeilt, dass man sich irgendwas kauft, wo zwar was anderes draufsteht, aber als was man bekommt. Und deswegen ist es wichtig, die Daten irgendwo hinzulegen.
Okay, also wir haben gelernt, seine Daten vorzuhalten und zu sichern ist eine tolle Sache. Nicht nur, weil man das gerne haben möchte, sondern auch, weil das halt gesetzlich vorgeschrieben ist an bestimmten Stellen. Wenn ich jetzt so ein Backup machen will, womit muss ich mich alles beschäftigen? Ich kann losziehen und mir im Elektronikfachhändler meines Vertrauens so eine Kiste kaufen, auf der steht NAS, Network Attached Storage.
Na, das Moment, sind so zwei Moment, Platten Moment.
Drin. Okay.
Moment, das ist ja schon wieder die völlig falsche Denke. Du fängst jetzt sofort schon wieder an damit, dass dir irgendjemand ein Produkt verkaufen will und du gehst jetzt irgendwie darauf und fragst ihn, wie quasi, wo stehen die Backup-Lösungen und dann nimmst du irgendeine bunte Kiste aus dem Regal und gehst raus. Das ist ja schon mal der falsche Ansatz. Als allererstes stellt man sich halt wie immer die Frage in der IT-Sicherheit und Datensicherheit ist ja da auch ein Unterthema davon, stellt man sich die Frage, was ist eigentlich mein Angriffsmodell? Also gegen welche Arten von Problemen will ich mich jetzt schützen? Ne? Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du stellst dir so eine Netzwerkfestplatte hin, ja, dann kannst du halt zu Hause, die steht meinetwegen zu Hause im Regal und du bist da per Netzwerk verbunden und kannst dann halt deine Bilder vom Notebook auf diese Netzwerkfestplatte sichern. Das schützt dich davor, dass das Notebook irgendwie kaputt geht, ne? Fällt irgendwie in die Badewanne oder was. Dann ist halt die Daten auch auf der Netzwerkfestplatte drauf. Das schützt dich nicht davor, dass die Wohnung abbrennt. Und das schützt dich auch nicht davor, dass Einbrecher reinkommen und sowohl das Notebook als auch die Netzwerkfestplatte mitgehen lassen. Also man sollte sich überlegen, was sind die Szenarien, gegen die ich mich schützen will. Und das kann halt auch durchaus eine relativ umfangreiche Liste sein am Ende. Und dementsprechend sollte man seine Backup-Strategie planen. Wenn ich mich jetzt gegen einen Ausfall einer einzelnen Festplatte schützen will, dann reicht es halt im Zweifelsfall, dass die Daten auf zwei Festplatten sind. Die können auch im selben Gehäuse drin sein, wie das bei solchen Netzwerkfestplatten ja oft der Fall ist, dass die automatisch auf verschiedene Festplatten spiegeln, damit man eine kaputte Festplatte einfach austauschen kann und alles ist wieder gut. Wenn man jetzt sich davor schützen will, dass im Bereich der Wohnung irgendwas passiert, wie halt ein Brand oder Meteoriteneinschlag oder Diebstahl oder was auch immer, ist dann halt die nächste Stufe, dass man irgendwie auch noch eine Extra-Kopie außerhalb der Wohnung haben muss. Also ein Offsite-Backup nennt man das dann. Also Backup außerhalb meiner Lokation, wo ich mich aufhalte. Ne? Oder wenn ich jetzt halt ein Geschäftsbetrieb wäre, würde das dann meinetwegen in einem Rechenzentrum irgendwo sein, wo ich einen Backup gemietet habe oder sowas. Ne?
Naja,
und das ist immer die erste Überlegung.
Ich muss jetzt hier mal reingrätschen, weil so ein bisschen habe ich schon bei deiner Beschreibung doch ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich habe sehr oft, dass Kunden zu mir kommen und sagen, ja, ich habe doch in Red, ist doch alles gut. Also ich habe doch diese Ausfallsicherheit. Ja, der Kunde hat Ausfallsicherheit, der hat eine hohe Verfügbarkeit. Das heißt, ich kann die eine Festplatte rausziehen, während die andere läuft und es geht weiter. Das heißt, ich habe Kunden, wenn die eine Stunde nie arbeiten, sind 1.000 Euro weg. Sowas kann ich damit absichern. Ich kann damit aber definitiv keinen Datenverlust absichern. Und deswegen ist so ein Red-System definitiv kein Backup. Also lasst euch das nicht erzählen. Also ich habe das schon mehrmals gehabt, auch so, ja, unsere Server sind redundant. So. Ja, was heißt redundant? Also die haben dann drei Festplatten, die gespiegelt sind. Na, der kopiert überall die kaputte Datei mit hin und so weiter und so fort. Also das bringt mir dann auch nichts. Also beim Backup muss man doch schon noch ein bisschen mehr betrachten, noch ein bisschen tiefer in die Theorie einsteigen. Und da gibt es halt eine ganze Menge Sachen, über die man reden kann. Also ich habe jetzt hier noch Snapshots stehen. Also man kann zum Beispiel vom Betriebssystem alle, was weiß ich, 3 Stunden so ein Snapshot machen. Das bedeutet, der kopiert dann einmal so einen Binärplop weg, der in einem Bereich der Festplatte ist, der nicht aktuell nicht genutzt wird. Und dann könnte man jederzeit sagen, ich tue auf heute 13 Uhr zurückspielen. Das ist zum Beispiel im Fall von menschlichen Fehlern, die ja auch bloß sein können, ich tue aus Versehen eine Datei löschen oder ich tue aus Versehen auf dem falschen Benutzer drauf.
Nochmal einen Schritt zurück. Ne? Also ich habe jetzt meinen Laptop, also angenommen, ich bin jetzt ein ganz normaler Mensch, was ich ja hoffentlich bin. Ich habe noch nie was mit IT zu tun gehabt. Ich habe hier Urlaubsfotos auf meinem Rechner. So, die will ich jetzt gesichert haben. Was mache ich? Ich nehme einen USB-Stick und knall die da drauf. So.
Ja, also ich würde in dem Moment erstmal sagen, was mache ich? Ich gehe zu dem Nerd, den ich kenne und frage den, was ich mache. Das ist das allererste, was ich immer empfehle. Geht zu Leuten, die Ahnung von sowas haben und redet mit denen. Klar kann man jetzt sagen, ich habe schon mal zum Backup gehört und ich versuche das selber. Kann man auch versuchen, allerdings haben wir wahrscheinlich alle schon gelernt, es kann auch wehtun, weil dann die Doktorarbeit weg ist oder, weil gerade das, was du sagst, USB-Stick, ja, kann ich machen. Ich habe sehr oft das Problem, dass Leute sagen, ja, ich habe ein Backup, dann lösche ich die Originaldateien. So, was passiert, wenn das Backup kaputt geht?
Ja, das ist genau die Frage. Also wenn der USB-Stick halt verloren ist, dann sind halt die Daten auch wieder weg. Und deswegen macht man halt, also im Backup ist es vielleicht kann man die Grundregel machen, es ist erst ein Backup, wenn es zweimal da ist.
Ja, und meiner Meinung nach ist Backup
mindestens zweimal.
Das ist die simpelste Lösung von Backup. Backup soll halt auch...
Ja, aber das ist wieder RAID.
Nee. RAID ist Ausfallsicherheit. RAID ist kein Backup, weil da sind im Prinzip...
Aber das fällt unter diese Definition, die Honky gerade gegeben hatte. RAID ist, dass Dinge zweimal da sind, nur halt auf zwei Festplatten direkt nebeneinander liegen.
Deswegen wollte ich die Definition gerade noch erweitern, weil ich persönlich empfinde verschiedene Datenstände als extrem wichtig, weil ich doch in meiner professionellen Karriere da sehr viel mit zu tun hatte, dass man dann doch mal feststellt, dass der Müller, der jetzt auf einmal vor der Tür steht, ein ganz anderer Müller ist, als auf den ich das vor 6 Wochen drauf geschrieben habe, meine Daten. Und jetzt fällt mir ein, ups, die xyz.xls, die in dem Müller-Ordner ist, gehört ja zu dem Müller Nummer 3, den ich als Kunden habe. So, und dann kommt die Macht eines Backups ins Spiel, dann kann ich nämlich mehrere Versionsstände zurückgehen. Wenn ich immer bloß diese Version mit meinem RAID habe, habe ich überall den Fehler und kann nicht mehr zurückgehen. Und deswegen ist es wichtig, dass man verschiedene Versionsstände mit in einem Backup drin hat.
Okay, cool. Das heißt, mein USB-Stick ist jetzt raus, aber Dropbox kann das. Meine Dropbox kann das mit den verschiedenen Versionen und das kostet mich alles fast gar nichts. Also bis 2 GB oder was auch immer der aktuelle Stand ist, bezahle ich für Dropbox nicht. Dann schreibe ich jetzt alles in deine Dropbox rein.
Okay. Naja, also erstmal natürlich eine Backup-Strategie ist immer in irgendeiner Form mehrschichtig aufgebaut. Also ja, wenn ich jetzt sage, ich habe den USB-Stick noch als extra sich als erste Verteidigungslinie quasi, wenn jetzt mir mein Notebook irgendwie in einen Kaffeebecher gefallen ist. Moment, das ist irgendwie, das ergibt keinen Sinn, in die Badewanne.
Das ist ja ein riesen Kaffeebecher.
Dann könnte ich halt das neue Notebook rausnehmen und könnte halt die Daten von dem Stick runternehmen. Ne? Wenn jetzt die Frage ist, aus irgendwelchen Gründen ist sowohl das Notebook als auch das Stick keine Option. Meinetwegen, bei mir wurde der Rucksack, wo beides drin war, am Flughafen geklaut. Ne? Dann hätte ich als nächsten Schritt dann zum Beispiel eine Datensicherung, die woanders liegt. Zum Beispiel, ich habe irgendwie noch eine zweite Festplatte vollgeschrieben mit meinen Bildern und habe die bei meiner Mutter im Schrank untergelegt, ne? Oder ich habe meinetwegen irgend so ein Cloud-Speicher-Produkt gewählt und habe da meine ganzen Sachen reingeladen. Das ist so, ist prinzipiell eine Backup-Strategie meistens aufgebaut, dass man in irgendeiner Form mehrere Ebenen hat. Und die, man hat eine Ebene, die relativ nah an einem dran ist, wie der USB-Stick, wo man schnell die Daten wieder herholen kann. Und man hat weiter wegliegende Datenebenen, die dann auch dementsprechend mehr vor Ausfall geschützt sind, weil sie eben weiter weg sind und damit auch nicht so einfach anfassbar. Bei dem Fall, wenn ich jetzt sage, ich schmeiß einfach alles in die Dropbox und dann ist gut, dann ist halt wieder das nächste Problem. Was kommt jetzt, wenn der Verschlüsselungstrojaner kommt, der sieht, dass da eine Dropbox offen ist und verschlüsselt die Dropbox gleich mit?
Gar kein Problem, Dropbox hat Versionierung, hoffe ich.
Der verschlüsselt aber alle deine Versionen mit, weil er den Schlüssel hat und klug ist und dann die einfach mit verschlüsselt.
Also worauf ich hinaus will, ist, wir müssen irgendwie versuchen, den Leuten hier eine Art Hilfe zu geben, wie sie mit ihren Daten umgehen können. Ne? Also dieses, es ist erst eine Kopie, wenn es zweimal da ist. Damit wollte ich halt quasi sagen, dass wenn man das halt irgendwo nur einmal liegen hat, ist es definitiv kein Backup. Wie diese zwei Kopien abgelegt sind, ne? Zum Beispiel eins auf einem USB-Stick, eins auf einer Cloud. Das ist halt so das Regelwerk, was ich gerade mit euch zusammen versuche zu erarbeiten. Wenn es die Cloud nicht ist, was kann man noch machen?
Na, einen zweiten USB-Stick. An sich ist die Cloud schon die bessere Lösung als der USB-Stick, meiner Meinung nach. Mir tut dabei immer weh, da gibt es diesen schönen Spruch, there is no cloud, there is just someone else computer. Das ist dann wieder das Problem, dass wenn ich dann einen bösartigen Cloud-Anbieter habe, in Anführungsstrichen, gibt es ja nicht, aber Apple kann man ja vertrauen oder wie die alle heißen, dann sind auch meine Daten weg. Und ich persönlich habe immer gerne meine Daten in meiner Hoheit. Wenn ich jetzt zu iCloud oder Dropbox hochlade, dann bin ich auf das Gutdünken von Dropbox und von iCloud angewiesen. Und wenn sowas wie Covid gibt oder wie 2008 Finanzkrise und dann doch das Unternehmen auf einmal pleite, sind meine Daten unter Umständen weg. Außerdem kann man sich bitte das Kleingedruckte anlesen. Keiner von denen garantiert Backups. Also selbst die können ihre Daten verlieren. Also da gab es in der Azure Cloud schon einige Vorkommnisse, wo einfach ganze Server verschwunden sind und ja, im Kleingedruckten steht drin, du musst dich um dein Backup selber kümmern. Also der Vorteil daran wäre, dass das ist genau der Punkt, was ein Backup abriegelt. Einer von beiden kann halt kaputt gehen. Entweder das Original oder die Datensicherung. So, natürlich muss ich in jedem Fall mich drum kümmern. Entweder wenn das Original kaputt ist, tue ich das wieder herstellen oder wenn die Datensicherung kaputt ist, so schnell wie möglich versuchen, die Datensicherung wieder herzustellen.
Oder ich stehe gerade alles dreimal ab. Wäre ja auch eine neue Lead-Strategie, sodass dann eins davon kaputt geht, ich genug Zeit habe, den dritten Weg wieder zu
erstellen. Ist sogar eine Sache, die ich sehr oft baue. Und zwar baue ich das dann doch im professionellen Bereich so, dass ich beim Kunden vor Ort im Netz nochmal so eine NAS, wie du das sagst, im professionellen Bereich habe. Mit relativ vielen Festplatten, da sind die bloß zwei, da sind dann auch 4 bis 8 Festplatten drin. Weil die einfach dort im Netz lokal kann ich relativ schnell zugreifen und kann schnell eine größere Menge Daten wiederherstellen. Und dann gibt es meistens noch bei dem, ich sag mal, Chef der Firma unterm Bett irgendwo zu Hause eine Festplatte, die sich per VPN spiegelt, deswegen brauchen wir schnelles Internet, die dann einmal am Tag die Daten rüber kopiert. Dort kommen wir dann auch zu den Backup-Arten. Dort ist es nämlich relevant, dass man lokal erstmal ein Vollbackup macht. Vollbackup bedeutet, ich mache wirklich eine 1-zu-1-Kopie, also das, was du sagtest. Wir haben einmal meine Originalkopie und einmal die Datensicherungskopie. Und dadurch, dass wir doch in Deutschland leben, kleine Internetbandbreiten haben, ist dann der Trick daran zu sagen, ich kopiere bloß die Änderung vom Tag rüber. Und deswegen kann wirklich so eine zweite Netzwerkfestplatte oder sowas beim Chef zu Hause auf der anderen Straße gegenüber oder auch meinetwegen im anderen Stadtteil stehen und die geänderten Daten rübersetzen, rüberkopieren.
Okay, wie erkennt das System, ob sich eine Datei geändert hat? Also ich meine, das muss ja dann quasi jede einzelne Datei lesen und vergleichen.
Na, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob wir wirklich so tief rein wollen.
Ja, ich habe hier zwei. Also zum Beispiel bei den bei den Filesystemen von Windows, das FAT und NTFS, was so das typische Filesystem sind, da gibt es wirklich an der Datei so eine Art Flag, also so ein kleines Bit, was dann halt 1 oder 0 ist. Und wenn das schon archiviert worden ist, dann ist das 0. Und wenn es halt noch zu archivieren wäre oder sich geändert hat, dann wird das Archivbit halt auf 1 gesetzt. Ist eine alte Technologie und ist natürlich Quatsch, aber war früher so der Weg, den man mal gegangen ist.
Prinzipiell hast du halt die Möglichkeiten, wenn du wenn wir jetzt so granulare, wenn wir jetzt so granular in das Thema einsteigen wollen, halt bei der Datei immer zu gucken, entweder in die Metadaten, also in irgendwelche Statistiken, die halt zu der Datei dazugefügt werden, wie letzte Zugriffszeit, letzte Schreibzeit oder sowas, und kann dann danach entscheiden. Also zum Beispiel eine relativ häufige Logik ist, dass man guckt, ob auf der Zielseite die Datei älter ist oder ob sie eine unterschiedliche Größe hat, also die unterschiedliche Bytezahl. Das kann man relativ günstig bestimmen. Das steht halt schon in der Datei ganz am Anfang drin, diese Informationen, weswegen man dadurch so eine große Festplatte auch relativ schnell durchkommt. Man muss halt nicht die ganzen Dateien lesen, sondern halt nur diese Kopfzeilen am Anfang jeweils von der Datei. Die andere Strategie ist dann meistens irgendeine Form von Prüfsumme, dass man einmal die Datei wirklich durchliest. Also quasi beide Seiten lesen die Datei durch, bestimmen so eine kryptografische Prüfsumme. Das ist dann halt eine relativ kurze Kette von Ziffern und informieren sich dann gegenseitig, was sie ausgerechnet haben. Und wenn die Ziffern nicht übereinstimmen, dann heißt es, die Datei hat sich geändert und muss übertragen werden. Das gibt dann noch spezielle Verfahren, um dann Prüfsummen für einzelne Teilbereiche der Datei zu bestimmen, wenn man so eine 50-Gigabyte-Datei rumzuliegen hat und sich vielleicht nur 3 Bytes davon geändert haben, dass man auch nur diesen Teil übertragen muss. Das ist so prinzipiell die Strategie, die da gefahren wird.
Okay, also
aber das ist für den Endanwender eigentlich nicht entscheidend zu wissen, sofern das Backup-Produkt sagt, es kann inkrementelles Backup, also halt ein Backup, was auf einer Basis, die schon da ist, basierend halt so einen Backup nur der Unterschiede macht, dann ist das eigentlich immer in irgendeiner Form unterstützt.
Aber das ist doch schon mal gut zu wissen. Das heißt, man kann relativ effizient feststellen auf einer Festplatte, ob sich Dateien geändert haben oder nicht. Und das dauert halt nicht so lange, wie dass ich die gesamte Festplatte einmal lesen muss. Ne? Ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt hier so eine 8-Terabyte-Platte, was mittlerweile eine Größe ist, die es durchaus gibt. Und da bräuchte ich halt bei 100 Megabyte pro Sekunde schon eine ganze Weile, bis ich da drüber gerötelt bin. So lange dauert es nicht. Scheinbar gibt es Möglichkeiten, schneller für sich veränderte Dateien oder sich verändernde Dateien zu identifizieren und die dann halt irgendwie rüberzuschieben auf ein Backup-System meiner Wahl. Sei es ein USB-Stick mit Versionierung oder sei es eine Cloud. Wenn das dann also übertragen wird, kann man es bestimmt, muss man das dann 1:1 übertragen? Du meintest, es gibt Blöcke, man könnte es aber auch noch ganz normal komprimieren, oder? Also wenn ich da...
Ja, man kann halt versuchen, die Teile rauszufinden, die sich geändert haben, und man kann zusätzlich natürlich alle Daten, die man überträgt, irgendwie noch komprimieren. Das hilft nicht immer, denn zum Beispiel Bilddateien oder Videos oder Musikdateien, die sind schon komprimiert selber, da wird man mit extra Kompression nicht mehr viel rausholen.
Ja, das kommt auf den Algorithmus an. Also da habe ich durchaus lustige Zahlen, wenn das euch interessiert. Ich habe so ein 2-Terabyte-System, da sind halt 2 Terabyte Daten drauf, ganz viele kleine Dateien, alles so Textdateien, so Konstruktions-CAD-Dateien und so. Und wenn ich die quasi sie backuppe, dann halbiert sich das schon. Also wenn ich es im Filesystem ablege, im ZFS, dann macht das nämlich LZIP, glaube ich, oder LZOff, keine Ahnung. Auf jeden
das
Fall
kannst du einstellen.
Macht es einen Algorithmus, mit dem das dann kleiner wird. Das heißt, im Dateisystem selber sind die dann nur noch 1 Terabyte groß. Und wenn ich es dann mit RESTIC bei mir irgendwo lokal, also bei mir irgendwo ins Netzwerk schiebe, dann hat das auf einmal nur noch 500 Gigabyte. Also die Zahlen kann durchaus bis zu einem Viertel runtergehen bei den Werten, die ich hier im echten Leben gesehen habe.
Na, das kommt immer ganz drauf an. Man muss sich das immer so vorstellen, man nimmt einen Küchenschwamm und drückt den zusammen. Das ist jetzt eine Komprimierung. Und wenn man jetzt versucht, den nochmal zu komprimieren, wird man sicher merken, also wenn man jetzt die Hand mit dem Schwamm zusammen versucht zusammenzudrücken, wird man schon merken, dass das nicht geht und dass beide Hände dann größer sind als nur eine Hand. Also rein logisch geht das in deinem Fall, weil es dort einfach nur einen neuen Algorithmus gibt, der nochmal noch mehr optimiert.
Und weil die Daten halt schlecht komprimiert in Vorlagen
bisher. Okay. Naja. Das ist ja auch eine andere Abwägung, die da getroffen wird. Wenn du in einem Backup schreibst, dann hast du tendenziell mehr Zeit zum Komprimieren und kannst deswegen eine stärkere Kompression einsetzen. Wenn du jetzt auf eine Festplatte schreiben willst, da geht es halt darum, wirklich Durchsatz zu erreichen, also dass halt die Applikation flüssig irgendwie das Speichern machen kann. Deswegen werden da meistens nicht die Kompressionsalgorithmen gemacht, die stärkste Komprimierung haben, sondern hauptsächlich die schnellste Komprimierung haben.
Ja, oder eine gute
Effizienzsache
haben. Ne? Genau. Na gut, das ist genau der Punkt, wo man auch drüber geredet hat, diese Erkennung von veränderbaren Dateien. Ich will mich darum nicht mehr kümmern, das macht heutzutage beim modernen Computer mein Dateisystem. Und ich lasse mein Dateisystem einfach einen Snapshot machen und kopiere mir dann schön in Ruhe den Snapshot weg und tue dann in meinem Backup-System entsprechend dann nochmal so einen Komprimierungsalgorithmus vor Ort sozusagen drüber laufen lassen und habe dann wirklich auch die optimale Nutzung der Festplatten, habe die optimale Übertragungsrate und so weiter und so fort.
Also Snapshot, wer sich darunter nichts vorstellen kann, ist das englische Wort für Schnappschuss. Also Schnappschuss ist quasi eine Momentaufnahme des aktuellen Zustandes und bestimmte Dateisysteme, wie zum Beispiel, was man will mal benutzen, wenn man das hat?
ZFS zum Beispiel ist ganz sinnvoll. NTSF kann übrigens auch Snapshots, also das nennt man da Windows Schattenkopie, wenn ihr das wissen wollt.
Ja, das habe ich noch nie gehört.
Ja, das gibt es schon seit Windows XP, also
cool. Also auf jeden Fall kann das können das bestimmte Dateisysteme, und dann hat man quasi immer den Zustand. Das heißt, wenn man auf den Zustand von vor einer Woche zurückspringen möchte, kann man das machen. Man kann sich das dann irgendwie, kann man das halt wiederherstellen.
Verstehen? Genau, der Vorteil daran ist, das kann man machen, während das Dateisystem läuft. Also wirklich während der Rechnung läuft, friere ich den ein und tue mir die Daten dann einfach rüberkopieren. Der Vorteil daran ist, man kann weiterarbeiten, und ein bestimmter Teilbereich ist einfach sozusagen im Hintergrund liegt der, und den kann ich rüberkopieren. Das ist gerade bei großen Datenmengen relativ wichtig. Ich hatte das erst jetzt am Wochenende, da musste ich 500 Gigabyte über einen relativ langsamen Server rüberkopieren. Das hat relativ lange gedauert. Wenn ich dort irgendwie 2 Tage lang den Server ausgeschalten hätte, hätte der Kunde mich doch schon gelünscht.
Okay, das heißt, ich habe jetzt verstanden, ich muss halt irgendwie eine Kopie meiner Daten anlegen. Es ist möglich, technisch relativ einfach zu erkennen, ob sich etwas geändert hat. Und Versionierung scheint wichtig zu sein, weil wenn ich quasi ein Backup mache von der Datei, die ich aus Versehen verändert habe, also angenommen, ich habe ein Foto, ja, und auf dem Foto, da male ich drauf rum oder nehme da irgendwie den Müll von der Wiese, und dann fällt mir aber ein, ich möchte den Müll auf der Wiese doch wieder sehen, dann bringt es mir nichts, wenn ich quasi in meinem Backup dann sofort auch die Version habe, die ich eigentlich nicht haben möchte. Das heißt, das Backuppen von Fehlinformationen, also nur das reine Duplizieren reicht nicht, ich will es schon ein bisschen versioniert haben, korrekt?
Genau. Und da muss man sich halt überlegen, wie man dann die einzelnen Versionen ablegt. Da gibt es so ein Verfahren, das heißt Draw and Drop-In. Das ist so ein Algorithmus, mit dem man dann ältere Versionen wegwirft, weil man packt dann sozusagen immer weiter Versionen zusammen. Also ich hebe immer bloß einmal die Woche noch eine Version auf und einmal im Monat. Am Anfang habe ich aber jeden Tag sozusagen mein Backup oder jede Stunde oder je nachdem, wie wichtig mir meine Daten sind.
In den Shownotes gibt es dazu einen Link, das nennt sich unter anderem auch das Generationenprinzip. Kann man mal auf Wikipedia eingeben, wenn man das noch nie gehört hat. Das kommt noch aus der uralten Zeit, dass man da, oder beziehungsweise aus der Zeit, wo man Bänder benutzt hat, und teilweise benutzt man die ja immer noch.
Na gut, das ist nochmal was komplett Eigenes. Ja, das ist an sich, bildet das auch den Round-Robin-Algorithmus ab, aber wirklich in den Bereichen, in denen wir arbeiten, ich habe teilweise Kunden, da mache ich alle 6 Stunden ein Backup, und da sieht das nochmal anders aus. Also heutzutage, ja, man kann Bänder noch nutzen, die kriegen so bis 380 Gigabyte auf so ein Band. Band ist aber extrem langsam, deswegen brauchen wir immer einen großen Zwischenspeicher dazwischen, und heute kriege ich, was hatte ich jetzt gerade, Western Digital hat gerade 20 Terabyte Festplatten angelegt, diese Helium-Festplatten. Also wenn ich da mir 5 so eine Festplatten kaufe für 500 Euro, bin ich immer noch besser dran als mit so einer Bandbibliothek.
Okay, aber was ich jetzt quasi verstehe ist, ich habe diese Versionierung, muss ich ja irgendwie auch speichern. Also habe ich quasi entweder weniger, also wenn ich jetzt eine Versionierung speichere, muss das ja irgendwo hin. Das heißt, wenn ich 8 Terabyte backuppen will mit Versionierung, brauche ich auf jeden Fall eine Platte, die größer ist als 8 Terabyte.
Nicht ganz, weil wir dieses Problem oder diesen Trick machen, dass wir mit einer inkrementellen Backup-Sicherung arbeiten. Das heißt, ich habe zwar ein Backup, ein Snapshot, der wirklich das gesamte Dateisystem abbildet, aber in Wirklichkeit referenziert er auf die Daten, die es schon gibt, das ist, nennt man Deduplizierung, und dadurch gibt es die Daten immer bloß einmal auf der Festplatte, und man tut einfach wie in einem Ordner reinlegen, ein Link nennt man das im Linux oder auch im Windows gibt es ja diese Möglichkeit zu sagen, du guckst jetzt auf diesen Ordner oder auf diese Datei.
Na, aber größer ist es trotzdem.
Es ist,
die versionierte Version ist größer als die Einzeldatei.
Richtig, das auf jeden Fall. Aber es ist wirklich minimal größer. Es kommt darauf an, welche Backup-Algorithmiken man benutzt. Man kann halt differenzielles Backup benutzen.
Wie viele Versionen man auch dann vorhält. Ne?
Also wie viele Versionen man vorhält, das ist
relevant. Wann man aufräumt.
Genau, wann man aufräumt. Das ist, wie gesagt, alles wirklich eine Abschätzung, die man dann doch, ich empfehle da wirklich mit Leuten zu reden, die da Ahnung haben, auch Erfahrungswerte teilweise. Also ich persönlich mache das immer so, dass ich dann erstmal in 2 Monate den Kunden laufen lasse, und dann sehe ich entweder läuft mein Backup über, dann muss ich halt nochmal ein paar Kleinigkeiten einstellen, ein paar Teilversionen hinten wegwerfen, oder dann tut man nochmal die Algorithmiken ändern. Als Arten gibt es halt, wie gesagt, das Vollbackup, das differenzielle Backup und das inkrementelle Backup. Vollbackup hatten wir ja vor uns schon. Das differenzielle Backup macht immer einen Unterschied zum Vollbackup. Das heißt, er tut immer den Unterschied zu dem Vollbackup nehmen. Beim inkrementellen Backup kann ich jetzt 5 verschiedene Versionen haben, die voneinander abhängig sind. Das heißt, wenn eine Version dazwischen weg ist, ist mein Backup bis dahin kaputt. Also alles, was sozusagen in dieser, man kann es wirklich wie so eine Reihe von 1 bis 10, man nummeriert die einfach durch, und wenn mir dazwischen die 7 weg ist, dann kann ich nur noch bis zur 6 herstellen. Und das ist eigentlich auch die effizienteste Methode, Daten abzulegen, hat aber den Nachteil, dass es unter Umständen zu Datenverlust kommen kann, wenn das Backup-Archiv korruptiert wird und kaputt geht. Genau. Machen wir weiter. Backup-Strategien. Da gibt es halt so ein paar heutzutage relevante Backup-Strategien. Es gibt nämlich dummerweise diese Viren, diese Würmer, die gerne die Festplatte verschlüsseln. Und ich persönlich versuche immer kluger zu sein als die und sage, ja, ist mir doch egal, ob mir die Festplatte verschlüsselt. Ich habe ein Backup. Und jetzt kommt der Punkt. Ein vernünftiger Virus versucht natürlich in diesem Zusammenhang mein Backup verschlüsseln. Und das ist der Grund, warum ich dann gerne mit einer Pull-Strategie arbeite. Also es gibt sozusagen, tue ich ein Backup hinschieben oder hole ich mir es ab? Wenn ich es hinschiebe, dann kriegt der Virus mit, ach, der schiebt dann Backup hin und verschlüsselt das mit. Weil die ganzen Zugangsdaten zu dem Backup und so weiter und so fort, die Festplatte, die steckt direkt an dem Rechner dran, dann weiß der Virus, aha, da gibt es noch ein Backup, das mache ich mit. Bei einer Pull-Strategie habe ich nochmal einen extra Server oder in meistens Fällen ist es so eine Netzwerkfestplatte, die wirklich nochmal eine eigene Logik hat, eine eigene Intelligenz hat, die einfach einmal am Tag, einmal in der Stunde dahin geht und sich einfach die Daten abholt von dem Rechner. So, damit hole ich mir zwar die verschlüsselte Datei ab, aber wir haben gerade über die Versionierung geredet. Durch die Versionierung kann ich mir dann doch meine Daten wieder zurückholen. Wohingegen bei der Push-Strategie das komplette Archiv, also inklusive Versionierung, verschlüsselt ist und ich einfach meine Bitcoins bezahlen muss, um meine Daten wieder zu bekommen.
Ist Dropbox Pull oder Push? Oder jeder andere Cloud-Anbieter?
Ich würde sagen, Cloud-Anbieter würde ich als Push sehen, weil ich schiebe ja Daten dahin. Und ich kann ja meiner Dropbox nicht sagen, bitte hol dir Daten von mir ab. Also ich habe das, ich weiß nicht, kennt ihr das? Also ich glaube, Dropbox kann nichts abholen.
Nicht, dass ich wüsste.
Ja, ne, die Frage ist, wäre, ob es dann dort noch alte Versionen gibt von vor der Verschlüsselung. Das könnte natürlich theoretisch sein, aber...
Nein, in jedem Fall hast du die Rechte, diese Version wiederherzustellen und damit wird der Virus, wenn er vernünftig programmiert ist, zum Glück sind die meisten nie vernünftig programmiert, dir deine Version immer mitverschlüsseln, weil er ja theoretisch die Zugangsdaten dazu hat. Und du willst halt wirklich ein System, ein autarkes System haben, was keine Zugangsdaten sozusagen hat, also das andersrum die Zugangsdaten hat. Also das System hat die Zugangsdaten zu dem Rechner, den du sichern willst, aber nie andersrum. Damit ich wirklich sicher sein kann, der Virus kann mir das System hier nicht mitverschlüsseln.
Das Problem bei so Cloud-Speichern ist halt, du richtest halt einmal den Zugang für den ganzen PC ein. Du hast da jetzt, und das ist auch der Zugang, den du selber als Nutzer verwendest und mit dem du auch zum Beispiel Dateien löschen kannst und sowas und auch in dem entsprechenden Client-Programm dann halt irgendwelche alten Versionen aufräumen kannst und solche Sachen. Was ich persönlich verwende, ist, dass ich einen Push-Backup mache, mit Borg in meinem Fall, aber der Prozess, der tatsächlich dieses Backup macht, der hat spezielle Zugangsdaten, mit denen er ausschließlich neue Versionen anlegen kann. Da kann er nicht mal auslesen aus dem Ding. Damit kann er wirklich nur neue Daten hinschieben. Und dementsprechend, selbst wenn da jetzt ein Verschlüsselungstrojaner drauf wäre, der könnte halt nur neue kaputte Backups anlegen, aber ich habe halt noch das Backup von davor.
Das ist auch noch ein Trick, den ich gerne einsetze, dass ich das Backup sozusagen, wie du so schön sagst, die ganzen Versionen davor mache ich dann immer schreibgeschützt. Das ist einfach auch der Trick. Also wenn man jetzt die Möglichkeit nie hat, ein Pull-Backup zu machen, weil das doch schon jetzt die hohe Kunst ist. Beim Push-Backup ist doch eher, hat man doch schneller, also wirklich so eine Festplatte, eine Nassfestplatte, die sind meistens so dumm, dass die außer mir irgendwie eine Netzwerkfreigabe zur Verfügung stellen, die weiter viel können. Und da habe ich sozusagen bloß die Push-Möglichkeit, weil die Intelligenz auf meinem Rechner liegt. Und dort mache ich es dann meistens so, dass ich einfach nachdem ich fertig bin mit dem Backup, die anderen Daten in den Schreibgeschützmodus setze und damit habe ich die Möglichkeit, sozusagen selber nicht zu schreiben. Ist wiederum ein Nachteil beim Aufräumen, also bei der, was wir vor uns gesagt hatten, Rotieren-Strategie, also Rotieren nennt man das, wenn man versucht, wieder Plattenplatz freizugeben, weil man hat ja nie unendlich Plattenplatz, Festplattenplatz oder Bänderplatz oder was auch immer von den ganzen Medien, die es da gibt. Ist das dann natürlich das Problem, dass das dann wieder mit mehr Intelligenz behaftet ist.
Okay, also ich habe jetzt nochmal die Frage. Ne? Also angenommen, ich habe jetzt wirklich gar keine Ahnung und will jetzt, da ich diese Sendung gehört habe, anfangen mit Backup. Zusammengefasst, ne, zweimal Kopie will ich haben. Ich will irgendwie scheinbar eine Pull-Strategie haben, aber mein USB-Stick kann das nicht. Oder also... Wo fange ich denn da an? Das heißt, ich muss ja irgendwie eine Cloud nehmen oder mir eine Festplatte kaufen.
An sich empfehle ich dir, nimm deinen USB-Stick zum Datentransfer und nicht zum Datensicherung, weil Medien, die lokal am Rechner dran sind, sind meiner Meinung nach nicht gut für Backup geeignet. Klar, ist besser als nichts. Also wer sagt, ist mir alles zu viel, ja, macht's bitte besser als nichts. Also Sendungstitel, kein Backup, kein Mitleid. Macht's bitte, ist besser als nichts. Also das ist übrigens auch dann eigentlich auch noch eine bessere Version, weil den USB-Stick kann ich rausziehen, in den Schrank legen. Den kann der Virus mir dann nie mit verschlüsseln. Nachteil, automatisierte Versionen zu erstellen und alle 6 Stunden meinen USB-Stick wieder dran zu stecken, rüber zu kopieren, dann das Verzeichnis umzubenennen, danach eine inkrementelle zu machen. Also das ist händisch für einen Normalbürger nicht machbar. Da braucht man Software für, die das macht, und da braucht man halt entsprechend der Intelligenz, die Dropbox reinwerfen, seine Daten.
Beziehungsweise ich kann ja dann auch noch versuchen, die Dropbox sozusagen nur was Verschlüsseltes zu legen, sodass Dropbox meine Daten nicht direkt hat.
Ja, kannst du, das kann ich und das kannst du, aber Max Mustermann und
doch, ich Müller. Da gibt es Tools, die das doch einfach machen. Also ich frage mich jetzt nicht nach den Namen.
Das ist schon gehen, ja. Wie das jetzt genau
hieß? Naja, im Zweifel zum Beispiel, also es gibt auch Programme, die so ein bisschen clicky-bunty sind, auch für verschiedene Betriebssysteme. Was ich aber sehr ans Herz legen kann, ist halt zum Beispiel Restic. Mit Restic kann man quasi überall hin backuppen, auch verschlüsselt. Ist ein Command-Line-Tool für die Linux-Welt, kann man aber auch mit einer GUI benutzen. Kommen wir nochmal drauf zurück, wenn wir über die Tools an sich reden. Am besten benutzbar ist halt irgendeine Cloud-Lösung, wo man verschlüsselt seine Dateien hochwirft. Aber halt so, dass der Cloud-Anbieter selber da nicht dran kann, korrekt?
Korrekt. Also es ist halt wirklich wirklich sinnvoll, dafür zu sorgen, dass andere Leute an meine Backups nicht rankommen. Also das ist auch genauso, wenn ich einen USB-Stick habe und meine Daten rüberkopiere, sollte mir schon klar sein, wem ich den in die Hand drücke. Ich vertraue der Oma. Die Frage ist, weiß die Oma, was das ist? Gibt die den dann dem ersten Enkeltrick, Mensch, der anruft, den USB-Stick? Oder nimmt die Putzkraft sich von der Oma dann den USB-Stick mit? Also muss man halt so ein bisschen die Security einschätzen, wie weit vertraue ich demjenigen, wo es liegt oder wie auch immer.
Es kann ja auch wieder verschlüsselt sein auf deinem USB-Stick.
Das ist halt genau der Punkt. Ich persönlich empfinde dort die Hürde der Verschlüsselung schon noch ein Stück höher. Macht lieber Backup, als Kind zu haben und dann lieber unverschlüsselt. Das ist halt dann wieder die nächste Stufe, das Backup zu verschlüsseln. Genau.
Also man denkt ja immer, dass IT-Leute irgendwie ungebührlich paranoid sind. Ich würde sagen, das ist Erfahrung. Ich habe eine Frage noch für Mohl, vielleicht noch um das, weil wir das Thema jetzt auch zum Abschluss bringen müssen in Anbetracht der Zeit, aber du hattest vorhin gesagt quasi, dass das jetzt halt hier eine Besprechung ist für Privatpersonen. Wenn man irgendwie eine Firma hat, dann soll man einen kompetenten ITler einstellen, der so ein Backup konfiguriert. Wenn ich jetzt ein Chef irgendeines kleinen mittelständischen Unternehmens oder sowas bin, habe von IT keine Ahnung, woran erkenne ich denn, dass mein IT-Mann kompetent ist?
Oh Gott, das ist schwierig. Also als Bundesregierung würde ich jetzt sagen, wenn er zertifiziert ist.
Wenn er einen Bundeswehr-Background hat oder was?
Ja, das ist schwierig. Wie kann man sagen, ob er kompetent ist? Das ist aber ja nochmal, müssen wir eine eigene Sendung drüber machen, kompetente IT-Leute. Naja, kann ich dir jetzt keine Lösung geben? Also hast du eine? Also,
nee, das war jetzt wirklich eine offene Frage. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das jetzt kurz
also und knapp beantworten würde. Ich würde erstmal schauen, wie viel Aufkleber er auf seinem Laptop hat. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen, wenn da viele sind.
Oh, dann bin ich aber inkompetent.
Ja.
Entschuldigung. Also ich würde vielleicht jetzt, Xyril, den Ansatz gehen, den ein Ingenieur geht, und zwar probieren und Trial and Error. Ja. Also sozusagen, ich stelle jemanden ein und gucke, ob das funktioniert, und wenn das nicht funktioniert, schmeiße ich den raus, stelle jemand neuen ein.
Ja, okay, wie gucke ich denn, ob ein Backup funktioniert hat? Also das müsste ich ja schon mal testen, oder? Ich meine, sonst weiß ich ja gar nicht.
Also gut, ob das geht. Ist jetzt gerade relativ schwierig, weil ich nicht weiß, wo du in unseren Shownotes bist, aber
ich bin bei Disaster Recovery.
Disaster Recovery
auch im Disaster-Fall.
Genau, Disaster Recovery ist halt so ein Marketingbegriff, der auch relativ wichtig ist, weil das ist wirklich der Case, wovon wir gerade reden. Ich stelle diesen ITler ein, der sich mit sowas auskennt. Und es ist halt so, das ist auch, habe ich selber schon gehabt. Man hat ein Backup und man freut sich, ich gebe im Monat 300 Euro für mein Backup aus, das kleinere Unternehmen oder größere oder wie auch immer. Und alle sind glücklich und ja, jetzt klickt die Sekretärin auf diese E-Mail, da ist eine Bewerbung drin, die keine ist, und dann ruft den an und sagt, Mohl, was macht man jetzt so? Und dann sage ich, als erstes ziehst du mal den Strom aus dem Rechner raus. Wer dazu Fragen hat, bitte E-Mail an, was haben wir gesagt? Pendelradio. Genau. Und dann kommt der Backup-Mann, haha, der ITler, und versucht, deine Daten wiederherzustellen. Wenn der dann die Daten wiederherstellt, dann muss es nicht immer sein, dass das funktioniert. Habe ich selber schon gehabt, weil wir hatten dann das Problem, IT-Systeme wachsen, kommt dann nochmal dort irgendwie was hinzu und jetzt braucht man dann hier auf einmal noch eine Videokamera und die muss noch Daten dorthin machen. Und jetzt sind dann diese Daten, die relevant sind, auf einmal nie mit dem Backup drin, sondern bloß das Betriebssystem und dies und das. Also dafür gibt es dann diesen Fachbegriff Disaster Recovery, der bedeutet, ich mache mir eine Planerstellung. Was sind meine Assets? Also was ist wichtig in der Firma? Was brauche ich im Disaster Recovery? Also wenn, gehen wir davon aus, der Sofraum brennt ab, weil die USV kaputt war und ich mich nicht drum gekümmert habe. Genau. Schlechter Titel. Was brauche ich dann? Also ich persönlich sage meinen Kunden immer, macht euch eine Liste, was ihr braucht. Druckt alle Kundennummern, Kundentelefonnummern an, die ihr im Zweifelsfall anrufen könnt. Druckt euch relevante, wichtige Sachen aus, die letzten Aufträge oder was auch immer, weil in so einer mittelgroßen Firma kann es einfach auch ein paar Tage dauern, bis das die ganzen Systeme wieder hochgefahren sind, bis alles wieder läuft. Man braucht halt so einen Notfallplan, so wie das auch überall an allen Aufgängen in solchen Häusern hängt, so wo muss ich hin, wenn es brennt? Sollte man das halt auch beim Backup machen. Also man sollte wirklich sein, ein Meldeplan. Wen muss ich melden? Wem muss ich sagen, hier, wir hatten gerade einen Trojaner, der uns verschlüsselt hat, BSI, bla bla bla, und die Kette allen Kunden Bescheid sagen, dafür nochmal ein extra Team einstellen. Ganz wichtig, das hatte ich auch beim Kunden, wo liegt das Backup? Ich hatte selber so einen Kunde, der immer gerne nachts auf Pokerseiten gegangen ist. Und was kann denn da passieren? Genau. Und dann
man wird reich.
Oder andere werden reich, weil sie sich dein System verschlüsseln und du denen die reich machst. Auf jeden Fall war dort dann das Punkt, ja, bei wem ist denn jetzt das Backup? Es war halt so, dass die einen Backup-Plan hatten. Die hatten wirklich so eine Library, so eine Tape-Library. Also man kann es wirklich wie Kassetten, wer älter ist, kennt das noch, diese Banddinger. Und dann gab es 8 Kassetten und die wurden dann immer von den einzelnen Sekretärinnen mitgenommen. Und jetzt musst du erstmal das aktuelle Backup finden. Bei welcher Sekretärin ist das gerade? Hat die gerade Dienst? Wenn ja, wie erreiche ich die? Ist die überhaupt außerhalb der Dienstzeit erreichbar und so weiter und so fort. Deswegen ist auch relevant, wo muss ich, also das muss alles in diesem Plan drin stehen, diesen Disaster Recovery Plan, was mache ich im Notfall? Also das bedeutet nie bloß für zu Hause, okay, ich habe meine zweite Festplatte, da weiß ich, die liegt in dem Regal, klicke ich hin, stecke die an, weil im professionellen Bereich ist das schon ein bisschen komplexer, weil man deutlich mehr Daten hat. Es braucht deutlich länger, Daten wiederherzustellen. Also. Und dann, wie gesagt, auch diese Konsistenzprüfung von Backups, die ist extrem wichtig. Also ich sage das sehr oft zu meinen Kunden, hier Angebot 1.000 Euro, ich tue mal das Backup in eine virtuelle Maschine zurückspielen, gucken, ob alles funktioniert. Sehr oft sagen die Kunden, was 1.000 Euro für nix in Anführungsstrichen. Es ist nicht nix, weil im Desasterfall ist es wichtig zu wissen, ob es funktioniert. Weil wie gesagt, da kann inkonsistent sein und das kriege ich nie mit. Muss bloß ein Bit flippen. Also oft eine Festplatte oder so ein Datenträger muss bloß eine 0 statt einer 1 irgendwo zwischengespeichert werden. Das sieht nie jemand in so einem Datenhaufen von mehreren Milliarden Byte. Das kriegst du nie mit. Und deswegen gibt es diese professionelle Möglichkeit des Desaster-Recoveries.
Okay, das heißt, ich muss halt schauen, ob mein Backup wiederherstellbar ist und am besten halt, bevor ich es herstellen wieder muss, sondern ich mache das schon mal vorher, um zu gucken, ob da alles drin ist, ob die Dateien alle da sind. Und jetzt hatten wir zwischendrin nochmal den Punkt, dass du meintest, ob die Maschine quasi gebackupt ist. Bisher haben wir ja nur Dateien rübergeschoben, so blöd gesagt. Wie ist das mit einem Computer-Backup? Wie funktioniert das?
Na, das ist relativ wichtig, weil doch gerade im professionellen Enterprise-Umfeld gibt es halt doch Software, die benutzt wird. Also ich habe meine Faktorierungssoftware. Das heißt, womit schreibe ich meine Rechnung? Ich habe meine Kundenverwaltungssoftware, mein Dokumentenmanagementsystem. Und mir bringt dann nichts, wenn ich bloß Daten habe, wenn ich bloß Dateien habe, die ich wiederherstelle. Das Laufwerk Z, wo alle meine Daten drauf liegen, die Bilder von der Baukonstruktion, die sind absolut irrelevant. Wichtig ist, dass ich in diese Verwaltungssoftware reinkomme, womit ich meine Auftragsabläufe sehe. Und dafür ist es halt wichtig, dass man die entsprechenden Software an sich wiederherstellt. Das ist ein Image-Backup, also das ist der Unterschied zwischen Datei-Backup und Image-Backup. Beim Image-Backup kann ich das gesamte Betriebssystem sozusagen so, wie es ist, wiederherstellen. Vorteil ist zum Beispiel beim Server, der geht kaputt. Normalerweise passiert das nie, aber es kann schon passieren, da, was weiß ich, Netzteil geht kaputt und nimmt noch einen Rest mit. Dann rufe ich bei HP an, da sind dann auch 10.000 Euro irrelevant. Ich rufe an und der steht innerhalb von 6 Stunden neuer Server da. Und jetzt muss ich dafür sorgen, dass die 6 Stunden, die jetzt schon gefehlt haben, ich habe für uns 1.000 Euro pro Stunde, sind schon 6.000 Euro nur dafür, dass die 20 Leute da oben über mir, meistens sind die Server im Keller, gekühlt wenigstens, zwar laut, aber gekühlt, dass die nie arbeiten können. Und deswegen muss ich so schnell wie möglich das wieder herstellen. Und dafür brauche ich dann halt so eine Image-Sicherung. Ich knall einfach, sage, stell mir den Server so, wie er ist, wieder her, steck den ans Netzwerk und der kümmert sich von alleine.
Okay, bei einem Server gibt es wahrscheinlich irgendwelche krassen Tools. Wie ist es bei meinem Windows? Wie backupe ich da die gesamte Maschine?
Da gibt es in der Windows-Sicherung einen Haken Image-Sicherung. Der ist noch ein bisschen versteckt. Auch das geht, da die Wiederherstellung ist eigentlich relativ einfach. Man nimmt sich sein USB-Medium, womit man sowieso den Rechner installiert hat, und klickt auf Wiederherstellung und dann findet er, hier ist dieses Backup. Also in dem Moment würde ich das lokal per USB anstecken und findet, soll ich diese Version wiederherstellen, und gut ist.
Hat das bei dir, also du bist gerade wirklich der erste Mensch, den ich das ernsthaft frage, hat das bei dir jemals funktioniert?
Ich habe das bis jetzt mehrmals gehabt und ja, es hat funktioniert, aber es hat halt nur das Windows lief danach wieder, aber sehr oft die Software, die drauf lief, war dann fehlerhaft, weil meistens dann entweder das Image-Backup sozusagen funktioniert hat, das Datei-Backup aber irgendwie korrupt war oder andersrum. Also.
Bei Mac gibt es da auch eine Lösung, ne? Die sogenannte Time Machine. Da ist es alles wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher. Hat da jemand Erfahrung mit davon? Hast du schon mal benutzt?
Ich habe Time Machine schon genutzt und ich muss dort gestehen, dass ich dort diesen Noob-Ansatz mache und sage, Apple, ich vertraue dir, dass das alles funktioniert. Ich habe noch nie ein Restore mit Time Machine gemacht. Die Kunden, die meistens zu mir kommen und ihre Daten wiederhergestellt haben wollen, die haben keine Time Machine, weil die noch nicht mehr wissen, dass es das gibt. Deswegen ist dort so eine Deep-Datensicherung, so mit Testdisk oder wer das kennt, immer ein bisschen schwieriger. Beim Mac ist halt, da ist man auf Apples Gnaden angewiesen.
Und bei Linux gibt es mittlerweile auch ZFS für den Desktop, gerade in den weit verbreiteten Betriebssystemen, sowas wie Debian und Ubuntu, weil Debian mich nicht sehe. Bei Ubuntu gibt es mit 2014 auf jeden Fall ZFS auf dem Desktop, was dazu führt, dass man quasi den Zustand des Rechners relativ effizient schnell mal irgendwo hin backuppen kann.
Also ich muss sagen, dass jeder, der Linux benutzt, der weiß auch, wie ein Backup funktioniert. Also das setze ich voraus.
Es gibt wahrscheinlich einen höheren Anteil, aber ich wollte jetzt noch sagen, es gibt halt quasi für jedes Betriebssystem, was quasi gerade relevant ist, ja, es gibt auch BSD und auch die können super ZFS. Aber da gibt es immer eine Lösung, dass man den gesamten Zustand des Rechners backuppen kann. Was natürlich praktisch ist, wenn man halt so sicherstellt, dass nicht nur die Dateien und Ordner, die man da hat, also gesichert sind, sondern man quasi zu dem Zustand zurückspringen kann, bevor man verschlüsselt wurde oder als das Programm noch lief oder so eine Späße. In Serverwelten gibt es auch noch ganz andere Sachen, also sowas wie virtuelle Maschinen halt backuppen und so eine Späße. Das heißt, da hat man dann auch wieder große Dateien, die quasi Festplatten darstellen und so weiter. Auch überhaupt die ganze Serverwelt ist noch sehr spannend, was Backup und Redundanz angeht. Da gibt es ja dann auch quasi Dateisysteme, die über Maschinen hinweg funktionieren, sodass quasi einzelne Computer des gesamten Clusters kaputt gehen können und das ganze Zeug trotzdem weiterläuft. Also wer sich da interessiert,
Stichwort Achtung, hier tust du schon wieder Hochverfügbarkeit mit Datensicherheit verwechseln. Also ein Cluster an sich muss nicht immer eine Datensicherung sein. Also
ja, klar. Du kannst in einem Ceph auch einen ZFS wieder betreiben, wo du dann noch wieder deine Snapshots machst und so. Du kannst alles Mögliche ineinander stecken. Ich wollte nur sagen, es gibt halt nicht nur diese Ansätze, dass ich einzelne Ordner oder einzelne Maschinen backup. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man quasi auf einzelne Computer verzichten kann und Gesamtsysteme weiterlaufen.
Genau, aber wie gesagt, Hochverfügbarkeit ist nicht gleich Datensicherung. Also ich habe das sehr oft, dass Kunden zu mir kommen, ja, aber ich habe doch zwei Festplatten drin, die sind gespiegelt. Das ist doch, ich habe doch eine Datensicherung. Und dann sage ich denen, passiert, wenn du verschlüsselt wirst? Der verschlüsselt ja beide Festplatten gleichzeitig. Genau, so. Und das ist das Problem. Genau, da kommt der Zug.
Ja, wir haben aus Corona-Gründen hier die Fenster offen. Deswegen hört man sowas heute.
Ich würde noch meine Frage von vorhin tatsächlich beantworten wollen. Das ist mir jetzt so nebenbei eingefallen, wie man als Chef von einem mittelständischen Unternehmen oder sowas, der keine Ahnung anderweitig von IT hat, irgendwie einen IT-Fachmann einschätzen kann, gerade was Frage Backup angeht. Wenn man mit dem Gespräch ist und den vielleicht auch irgendwie zum Mittagessen mitnimmt oder sowas, dann kann man ja mal fragen danach, dass er einem seine schönste Datenverlustgeschichte erzählt. Also wie wirklich mal das Backup nicht funktioniert hat und man dann irgendwie total rudern musste, um irgendwie alles wieder ins Laufen zu bekommen. Denn wenn jemand so eine Geschichte erzählt, das heißt erstens mal, er hat es schon mal durchgemacht, das Konzept, er weiß also auch, dass Restore-Testing wichtig ist. Zweitens mal, er hat eine sinnvolle Fehlerkultur, er kann damit umgehen, dass auch mal Fehler passieren und sagt nicht, nein, ich bin perfekt. Mir passiert sowas nicht. Also wenn dann der Admin irgendwie sagt, nee, sowas ist mir noch nie passiert, dann heißt es einfach nur wahrscheinlich, entweder hat es nicht mitbekommen oder es passiert halt in Kürze.
Oder er hat halt schon von Anfang an eine ordentliche Strategie. Was ich auch als einen guten Hinweis geben kann für jemanden, wie man einen guten Informatiker erkennt, ist daran, dass er nicht sagt, das System ist 100% sicher oder das ist 100% funktionstüchtig. Also solche Sachen, solche Aussagen, Absolutaussagen. Es gibt keine Systeme, die 100% sicher sind und es gibt auch keine Systeme, die 100% zuverlässig funktionieren.
Richtig, und das weiß, glaube ich, jeder, der in diesem Bereich arbeitet.
Ja, aber es gibt so ein paar Schaumschläger und Schlipsträger, die dir dann das Gelbe vom, also das Grüne vom Himmel, das Blaue vom Himmel versprechen.
Richtig, jemand, der sowas erzählt. Himmel
gerade habt, auf je nachdem, welchen Planeten ihr lebt.
Können wir nicht unser Backup in der Blockchain ablegen?
Theoretisch würde das funktionieren.
Könnte man das tun.
Genau. Aber der Punkt daran ist einfach, man muss halt diese Awareness schaffen, dass Technik kaputt gehen kann und dass es dort zu Fehlern kommen kann. Also ich habe wirklich auch Kunden gehabt, die haben wirklich 5 Jahre ohne Backup gelebt und es hat alles funktioniert, weil halt da vorher wirklich ein fähiger ITler war, der das alles gebaut hat. Aber was ist, wenn dann was passiert? Das ist halt genau der Punkt. Ich habe es bis jetzt immer geschafft, nach 10-mal Battlen dann doch mal irgendwie ein Backup hinzubauen. Und das Problem ist, wenn mich vor um 11 jemand anruft, dann ist bei mir immer sofort Alarm und dann weiß ich sofort, irgendwas ist faul. Und das ist dann der Moment, wo mein Tag und manchmal auch meine Woche hin ist, weil ich dann einfach nur dort sitze und irgendwelche Daten wiederherstelle, versuche wiederherzustellen, weil irgendwas kaputt gegangen ist oder irgendein Virus war.
Genau. Wie heißt das? Testdisk und Fotorec sind eure Freunde.
Na, das ist dann schon, wenn es zu spät war. Also das ist dann schon, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist oder wenn die Frau schwanger ist oder wie auch immer. Das ist dann wirklich, man stellt sich das Buch vor, ich reise aus dem Buch im Prinzip das Verzeichnis raus und jetzt macht Testdisk 1. Das tut halt immer durchsuchen, ob es da noch die Backups von dem Verzeichnis gibt, weil in so einem Dateisystem gibt es meistens davon mehrere 100 Backups von diesem Verzeichnis. Und dann gibt es das Programm Fotorec, das macht noch was ganz anderes, dem ist das Verzeichnis egal. Das guckt sich einfach jede Seite an von diesem Buch und versucht daraus so mit gesundem Menschenverstand, in dem Fall gesundem Computerverstand, die Bilder und sowas wiederherzustellen. Das ist allerdings sehr doof, weil sehr oft sind in den Bildern kleine Vorschaubilder gespeichert und sehr oft kriegt man dann immer bloß die Briefmarken wieder her. Also man kriegt dann die Bilder schon wieder her, aber die sind dann so 160 mal 120
Pixel. Also sind die nicht in der richtigen Ordnerstruktur, ne? Das heißt, sie liegen einfach als Bilder durchnummeriert vor und das heißt, dieses Aufräumen kann
noch echt ewig dauern. Noch niemals das, die liegen so irgendwie in einem 8 Zeichen XYV37S.jpg oder sowas. Also das,
dann ist es eigentlich schon zu spät.
Das ist das, in dem Moment, wo diese Tour es braucht, ist es wirklich zu spät, dann bitte, also dafür brauchen wir Backup. Dafür, also wie gesagt, ich hätte die eigentlich gar nicht sagen dürfen, genau.
Okay, wollen wir in Anbetracht der Zeit noch eine kurze Musik hören, bevor wir zusammenfassen, was wir versuchen, den Leuten heute mitzugeben?
Let's go.
Dann viel Spaß mit Get a Dog, Pet a Dog und Grüße an alle mit Problemen in chinesischen Zeichen in ihrem Podcast-Catcher. Bis gleich.
My God. się szachaj, meko, jako, budzę 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 się szachaj, meko, jako, czy ją meko, meko, jako, czy ją meko.
Ah, chinesische Musik, immer wieder erfrischend. Nochmal Entschuldigung an alle, die wir jetzt nochmal aus dem Bett geschmissen haben. Ihr hört das Penta-Radio auf Coloradio, den Frequenzen 98,4, 99,3 oder aus dem Internet in eure Podcatcher auf eure Ohren. Wir haben heute das Thema Backups, haben darüber gesprochen, wann man Backups braucht, warum man Backups machen sollte und wollen euch jetzt noch so ein paar Tools in die Hand geben, die man sich mal angeschaut haben sollte, wenn man das macht. Fangen wir direkt mit den Open-Source-Tools an, oder?
Na, ich würde erstmal mit den System-Tools anfangen. Also ganz wichtig für seinen USB-Stick, wenn man wirklich sagt, Low-Level, ich will mich um nichts kümmern. Wenn man das halt manuell macht, dann gibt es halt unter Linux oder unter allen Unix-kompatiblen Betriebssystemen diesen CP-Befehl, der einfach wirklich Daten von 1 zu 1 kopiert. Im Windows heißt das Copy. Gibt es noch ein Erweiterungstool, das ist RoboCopy. Das ist so das Async für Windows. Unter Mac OS gab es, oh Gott, wie hieß das? Ich musste mal, glaube ich, auch dazu klicken. Robo? Nee, doch, Robo Copy gab es, glaube ich, unter Mac OS.
Ja, gibt es da sicher auch AirSync, oder?
Ja, also das auf jeden Fall, aber die Klickibundi-Lösung ist halt Windows-Sicherung eingeben. Achtung, da gibt es noch immer so eine Windows-Sicherung, Windows 7, die hat den Nachteil, dass die kein Backroll macht, also die räumt nie auf, genau. Das ist sozusagen, irgendwann läuft die Platte voll und wenn man sich dann nie kümmert, dann läuft das Backup nicht mehr weiter, weil halt er jedes Mal rummeckert, mein Backup ist voll. Bei der Standard-Windows-10-Sicherung räumt er dann auf, da kann man auch sagen, wenn Platte voll, dann bitte wegwerfen, ich muss mich um nichts kümmern. Das ist unter Windows ganz vernünftig. Genauso Time Machine muss ich mich auch um nichts kümmern, einfach einrichten, gut ist.
Genau, wir hatten es jetzt schon genannt, also AirSync ist das Tool aus der Linux-Welt, gibt es glaube ich mittlerweile sogar auch für Windows, kümmert sich im Wesentlichen darum, dass Dinge kopiert werden und zwar auch inkrementell, beziehungsweise, ja, also kümmert sich darum, dass halt nur veränderte Dateien übertragen werden, kann auch solches Zeug wie auf SSH-Server oder auf Windows-Freigaben kopieren. Also ist halt so das alte Schlachtschiff, was der gute Admin eigentlich kennen sollte. Die coolen Kinder benutzen ein Tool, das ich euch sehr ans Herz legen möchte, und zwar Restic. Restic ist eine in Go geschriebene Backup-Lösung, die auch diesen ganzen AirSync-Quatsch kann. Also die können auf jeden Fall auch versioniert Dinge ablegen. Es können Snapshots erzeugt werden. Es wird komprimiert und verschlüsselt. Und es gibt solche Schnittstellen zu diesen ganzen Hipster-Speichern wie S3, Dropbox, FTP.
Kann ich da meine Daten gegen einen AirSync-Server werfen?
Ich glaube nicht. Also Restic hat halt, also kümmert sich darum, dass dann, nee, der überträgt das einfach. Du kannst es nicht direkt gegen den AirSync.
Weil AirSync halt den großen Vorteil, dass es echt so geil Low-Level ist, also wenig Ressourcenverbrauch. Und das kommt von den Jungs, die Samba, also AirSync sind dieselben Jungs, die Samba programmiert haben. Und entsprechend ist da auch ein bisschen Kompetenz im Netzwerk da. Also ist natürlich auch unverschlüsselt, wenn man es unverschlüsselt macht. Wenn man es über SSH macht, ist es verschlüsselt. Aber wenn ich manchmal so Low-Level NAS-Systeme habe, die irgendwie 600 MHz haben, dann hat man bei, wenn man es verschlüsselt macht, bloß irgendwie ein Megabit pro Sekunde an Daten übertragen und da ist es dann schon schön, wenn ich irgendein System habe, was unverschlüsselt arbeitet.
Ja, AirSync hat den Vorteil, dass es Low-Level ist und es hat den Nachteil, dass es Low-Level ist. Also für mich ist es eigentlich eher ein Baustein in der Backup-Strategie, irgendein Tool, mit dem man dann anfängt, sich ein Backup-Skript oder sowas zu basteln. Es ist nicht das End-All-Be-All.
Ja, es nimmt einem viel Arbeit ab.
Also Restic schreibt man R-E-S-T-I-C. Läuft auch auf Windows. So, jetzt habe ich mein Werbeblock beendet. Werbung in eigener Sache.
So, da war's. Entwickelst du damit oder?
Nö, aber ich gucke mir das gerne an und benutze das auch gerne, um halt meine Tape-Libraries damit zu bespielen und so.
Okay, du bespielst Tape-Libraries.
Ja. Gottes
Willen. Ich habe das vor 15 Jahren
Gibt es zu kaufen. Für einen Fünfer im Monat kriegt man 500 Gigabyte.
Also wenn du Werbung machst für Produkte, die du, Software, die du verwendest, ich verwende, wie gesagt, Borg Backup und damit bin ich auch persönlich sehr zufrieden. Das tut das, was es soll. Das hat auch dieses inkrementelle Backup. Es hat auch, wie gesagt, Append-Only Backup, also dass ich halt dem Server, der dann halt das Backup macht, einen SSH-Key gibt, der nur Append-Only darf, der nur neue Version reinschreiben darf und das druckt dann auch so am Ende so eine schöne Statistik immer aus in das Log-File, wie viel jetzt gebackupt wurde und wie viel das jetzt inkrementell neuen Daten waren und all solche Sachen. Das ist ganz nett. Und ich habe auch Restore getestet, das funktioniert.
Also ich habe da doch schon mit allen Tools so ein bisschen rumgespielt. Ich habe am Anfang immer meine eigenen Async-Skripte gebaut, somit auch, da gibt es halt cp-fr, da gibt es so einen coolen Link, wo Rsync mir auf einem Ex-Dateisystem so schön inkrementelle Sachen baut. Also kann man sehr coole Sachen mitmachen. Es gibt nochmal so ein Wrapper für Rsync, der ist rsnapshot. Damit habe ich auch schon gearbeitet. Duplicity würde ich noch schnell nennen, weil das auch sehr geil ist. Das macht gleich Rsync mit Verschlüsselung. Also das legt gleich die Daten verschlüsselt ab auf meinem System. Ist dann wieder nochmal ein neues Rabbit Hole, wo man lang gehen kann, weil den Schlüssel sollte man natürlich nie dort liegen haben, wo auch entsprechend meine Backups liegen, weil der freut sich dann, der nimmt das Backup mit Schlüssel mit. Genau, andersrum will ich natürlich eine Pull-Strategie. Also wer die Sendung verfolgt hat, wird sicher jetzt merken, wo das Problem ist.
Okay, Leute, es sind nur noch 4 Minuten. Gut. Und diese 4 Minuten müssen wir jetzt sinnvoll nutzen.
Kennt irgendjemand von euch eine Lösung, mit der man Telefone backuppen kann, wenn man nicht Google Cloud oder iCloud nehmen will?
Nextcloud.
Ich nehme auch Nextcloud dafür, indem ich halt meine Fotos automatisch in meine Cloud hochlade. Da gibt es eine Funktion in dem Nextcloud Client. Dann kann man CalDAV und CardDAV benutzen, um seine Telefondaten und auch seine Kalenderdaten da rein zu backuppen. Und das ist so der Weg, den ich da gehe.
Nachteil, ich kenne jetzt keine Image-Backup-Lösung, wo ich sozusagen mir das komplette Image herstellen kann. Gibt es, glaube ich, im Pro-Bereich diverses. Aber anhand der Zeit würde ich nochmal für die Leute, die jetzt mit dieser ganzen Open-Source-Software oder mit diesen ganzen Low-Level-Tools nie viel anfangen können, es gibt wirklich im Laden, gehst du im Metamarkt, Acronis True Image ist wirklich the way to go. Das ist so die einfachste Lösung, wo die sich um fast alles kümmert. Die bringt auch einen Cloud Store mit alles. Kostet irgendwie 20 Euro oder sowas, ist jetzt nie die Welt für die Windows-Leute. Davon gibt es natürlich auch die Pro-Version bis hin zum Server. Das würde ich im Windows nochmal wenden, als Closed Source nochmal melden. Es gibt dann noch eine ganze Menge mehr. Genau. Aber in Anbetracht der Zeit würde mich...
Wie fassen wir die Sendung zusammen? Also, was müssen wir den Leuten heute mitgegeben haben, wenn man über Backups redet? Erstens, macht eure Backups.
Genau, wer keine Backups macht, der...
Hat kein Mitleid verdient, wenn er dann zu seinem lokalen ITler geht, der sich dann lange hinsetzen muss, um euren Scheiß zu retten.
Genau.
Dann es, ja?
Wenn ihr könnt, verschlüsselt eure Backups, damit niemand anders hat.
Niemand Quatsch mit euren Daten macht und auch niemand das Zeug manipuliert. Das ist ja auch so eine Art Signatur dann damit drin.
Genau.
Es ist erst ein Backup, wenn es räumlich getrennt ist. Also es nicht nur eins, sondern mehrere gibt und diese beiden Kopien halt nicht im selben Rechner sind, sondern am besten halt über mehrere Kilometer voneinander getrennt.
Das ist die wünschenswerte Version und ich persönlich denke auch noch, wenn es automatisiert ist, weil der Mensch will sich mit anderen Sachen außer Backup machen, auseinandersetzen, weil das nervt doch und deswegen sollte es doch ein Computer machen. Die sind doch dafür da, uns Arbeit abzunehmen.
Dann schaut mal, ob eure Backups auch funktionieren. Also wenn ihr euch schon Backups macht, dann versucht es doch einfach mal auf einer anderen Kiste wiederherzustellen und schaut, ob da alles dabei ist, was ihr haben wollt. Also das ist so der ideale Fall, weil dann wisst ihr nämlich, was ihr hättet noch backuppen müssen oder was ihr dann euer Backup noch mit aufnehmen solltet. Dann weitere Punkte?
Weitere Punkte. Also ich denke, soweit sind wir erstmal mit Backups durch. Wenn ihr noch Fragen habt, E-Mails.
Doch. Es soll Kopien geben, es soll halt auch nicht nur eine Kopie geben, nicht nur die Originalen. Es soll halt nicht einen Punkt geben, der alles kaputt machen kann. Also so, wenn das Acronis dann halt mal Amok läuft, dann soll halt nicht irgendwie eure gesamte Backup-Strategie davon abgehangen haben, sondern ihr solltet das halt nochmal irgendwo auf einer Festplatte haben oder sowas. Sowas kann man dann schon...
Da muss man dann gucken, wie weit man gehen will. Legt eine Festplatte irgendwo in den Schrank und tut die einmal im Quartal per USB anstecken und denkt dran, diese externen Festplatten, die sind normalerweise wirklich nur zum Datentransport und nicht zum Datenaufbewahren. Also wenn ihr Daten aufbauen wollt, immer 2 Kopien aufbewahren. dann nehmt zwei Festplatten und kopiert dieselbe Version auf zwei Festplatten.
Oder nehmt zwei Raspberries an verschiedenen Orten und kopiert es da drüber.
Das ist wieder für die Leute, die
oder
keine
kauft
Ahnung.
Euch hier so nicht eine NAS-Lösung zweimal und stellt die einmal bei den Eltern hin, einmal zu Hause.
Fragt euren Heimnerd, fragt genau. euren Nachbarn, der Ahnung davon hat.
Kommt im Club vorbei, wir machen bestimmt mal einen Themenabend dazu, wenn das mal mehrere Leute sein sollten.
Genau.
Und damit
verabschieden wir uns und entlassen euch in die Nacht.
Viel Spaß bei den Nachrichten.
Ciao, ciao.